Gegendarstellung. In dem ARD-Radio-Feature Assads neues syrisches Reich, das vom WDR produziert und am 01.03.2020 bei WDR gesendet wurde, heißt es in Bezug auf meine Person am Ende, Seite 41 des Sendemanuskriptes: Die Passagen über die SSNP und deren Selbstmordattentate möchte sie aus dem Gespräch gestrichen haben. Diese Behauptung ist falsch. Ich habe derartiges nie verlangt. Karin Leukefeld. Der WDR ist gemäß § 56 Rundfunkstaatsvertrag zur Veröffentlichung der Gegendarstellung ohne Rücksicht auf ihre Richtigkeit verpflichtet.
Das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
Bashar al-Assad, mit Anzug und Krawatte, in die Ferne blickend, das Haupt in himmlischen Gefilden, umschwebt von einem Engel und von Schwalben. Wo Assads Oberkörper mit einem Strahlenkranz verschmilzt, hat sich ein Schwarm winziger Menschlein versammelt. In einer Geste der Verehrung und ihm zugewandt, heben sie ihre Gesichter und Arme auf zu Assad. Von weit oben blickt Bashars verstorbener Vater und Vorgänger, Hafez al-Assad, wohlgefällig auf die Szene.
Ein offizielles Ölgemälde des syrischen Staatschefs.
Der untere Rand des Bildes ist in fahles Grau getaucht. Hier drängen sich diejenigen, die sich von Assad abwandten. Ihre Augen blutunterlaufen, ihre Gesichter hassverzerrte Fratzen. Einer, vermummt nach Art der Dschihadisten, schwingt eine Handgranate. Um sie herum nur Trümmer und Zerstörung.
Assads neues syrisches Reich. Ein Feature über Gläubige, Märtyrer und Nazis. Von Mark Turner.
Spätestens seit 2011 und mit dem Überschwappen der arabischen Rebellion ist Syrien Schauplatz grausamster Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen geworden. Das bezeugen tausende Fotos aus syrischen Geheimdienstgefängnissen.
In einer Art Lagerhalle liegt ein Dutzend junger Männer. Ihre Körper sind verrenkt und stark abgemagert. Ein Mann mit eingeschlagenem Schädel und mit blutverklebten Haaren. Spindeldürre, von Hunger ausgezehrte Leichen. Die Beine abgemagert bis aufs Skelett.
Jeder Aufnahme liegt eine Karteikarte des syrischen Militärgeheimdienstes bei. Penibel listeten die verantwortlichen Staatsbeamten sämtliche Namen, Daten und Registriernummern der Opfer auf.
Ein desertierter syrischer Armeefotograf schmuggelte über 50.000 dieser Bilddokumente aus Syrien heraus. Sein Deckname? Caesar. 28.000 dieser grausigen Fotos hat Human Rights Watch analysiert und viele Menschen auf den Fotos identifiziert.
Mindestens 6.786 Gefangene waren in 5 Zweigstellen des Geheimdienstes in Damaskus inhaftiert.
Die restlichen Fotos zeigen Opfer des Bürgerkriegs. Regierungssoldaten, bewaffnete Kämpfer, getötete Zivilisten.
Die Fotos von Caesar wertet die Untersuchungskommission als Beweismaterial,
heißt es in einem Bericht der Vereinten Nationen nach eingehender Prüfung.
Sie belegen, dass Caesar oder seine Abteilung täglich bis zu 50 Leichen fotografieren musste. Das spricht dafür, dass es sich um systematische Tötungen handelte.
Den Vorwurf systematischer Tötungen weist die syrische Regierung zurück. Unterstützt wird sie dabei von Iran und Russland, aber auch von manchen Politikern im Westen. In Deutschland zum Beispiel von der AfD.
Da kann ich Ihnen so weiter nicht zu sagen, was da an Verbrechen gelaufen ist.
Auf Facebook fordert der AfD-Politiker Hans-Thomas Tillschneider Solidarität mit Bashar al-Assad und wirbt für einen positiven Blick auf das Regime. Christian Blecks, der nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete der AfD, hält die Berichte der UN über Assads Massentötungen für unglaubwürdig. Reiste eigens mit einer Parlamentariergruppe seiner Partei nach Syrien.
Also erstmal muss ich immer fragen, wer ist die Quelle des Ganzen? Ja, wir haben vor dem Einmarsch der US-Amerikaner 1990 gehört, dass da angeblich dann die ganzen armen kuwaitischen Babys da ermordet wurden und so. Das war alles großes Fake News. Dann haben wir 2003 gehört, dass es da Chemiewaffen geben sollte und das hat sich auch als Fake herausgestellt. Also ich bin immer sehr skeptisch, wenn dann plötzlich so ein neue Sau durchs Dorf da getrieben wird, wo es dann plötzlich heißt, oh, schaut mal daher, der Böse ist ja so böse.
Was diese Fotos betrifft, erfuhr ich, dass man nicht allein von dem Bild sagen kann, um was für eine Person es sich handelt.
Karin Leukefeld, Journalistin und als einzige deutsche Medienvertreterin in Syrien, dauerakkreditiert.
Ich erreiche sie über Skype. Was sie erfuhr, kommt mir bekannt vor. Ali Haidar, der Chef der syrischen Kommission für nationale Versöhnung, hat sich mir gegenüber ganz ähnlich geäußert. Er spielt für Assad eine Schlüsselrolle im Prozess um die neue Ordnung in Syrien.
Der ganze Komplex muss überprüft werden. Die Krankenhäuser waren zu dieser Zeit mit Kriegsopfern überfüllt, die von überall her eingeliefert wurden. Und diese Person hat eine große Anzahl der Fotos in solchen Krankenhäusern gesammelt. Als ausgebildeter Arzt kann ich Ihnen sagen, Folterspuren erscheinen für eine bestimmte Zeit auf dem Körper jedes Opfers. Es ist nicht möglich, festzustellen, wann und wodurch diese Spuren entstanden sind. Explosionen und dergleichen gab es überall. Dass man solche Fotos nimmt und sie entsprechend anordnet, heißt nicht, dass sich diese Fälle in syrischen Gefängnissen ereignet haben.
Beide, der syrische Staatsdiener und die in Syrien akkreditierte Korrespondentin, dementieren nicht die von den UNO bestätigten, bestialisch in den Gefängnissen zu Tode gemarterten Opfer des Assad-Regimes. Aber sie verschieben den Akzent. Sie lenken den Blick von Assads Folteropfern auf die vielen anderen Fotos der sozusagen normalen Toten des Bürgerkriegs. An denen sei Assad, so sehen sie es wohl, schuldlos.
Wenn es da jemand identifiziert werden kann, ist es eindeutig. Aber es ist so, dass die Armee eben auch dort, wo sie in Dörfer einmarschiert und Tote findet, die werden immer alle zum Militärkrankenhaus oder in die Militärstation gebracht, fotografiert und dokumentiert. Und das heißt nicht, dass diese Toten alle aus den Gefängnissen sind.
Karin Leukefeld arbeitet in Syrien für verschiedene Medien. Unter anderem für die linksrevolutionär auftretende deutsche Tageszeitung Junge Welt und den deutschen Dienst des russischen Staatssenders Russia Today, der unter anderem dadurch bekannt wurde, dass er die Pegida-Demonstrationen live in deutsche Wohnzimmer übertrug.
Ganz links und ganz rechts. Wie geht das beim Thema Assad zusammen?
Ich gehe davon aus, dass Herr Assad oder zumindest seine Regierung säkular ist, ja.
Schon 2011 haben Gesprächspartner zu mir gesagt, also wir wollen Veränderung, aber wir wollen hier keinen islamischen Staat und wir wollen hier keine Theokratie, sondern wir sind säkular und dafür steht Assad, ja.
Dieses Selbstbild Assads ist zum wichtigsten Kapital des syrischen Regimes auf der internationalen Bühne geworden. So etwas wie seine Marke. Wer Assad ablehnt, der öffnet automatisch den radikalen Islamisten Tür und Tor. Die Marke Assad gleich Säkularismus wird in dem Maße wertvoller, je näher die Verhandlungen der Regionalmächte rücken, um über die Zukunft des Regimes zu entscheiden.
Dann, wenn Assad fallen würde, dann kommen nur diese Leute, die werden die Macht übernehmen, die werden Syrien in ein Chaos versetzen.
Dr. Salem El-Hamid, Kinderarzt und Vorsitzender der regimefreundlichen deutsch-syrischen Gesellschaft. Seit die Bundesregierung zu Beginn des Bürgerkriegs 2011 die diplomatischen Beziehungen zum Regime in Damaskus auf Eis gelegt hat, fungiert El-Hamid als eine Art inoffizieller Mittelsmann für das Regime.
Deutschland macht einen Riesenfehler, indem sich also unterstützt moderate Rebellen, die es nicht gibt. Dort kämpfen ja nur die Radikalen.
In der Öffentlichkeit wirbt El-Hamid offensiv dafür, dass Deutschland Assad unterstützt und nicht wie bisher die Gruppierungen der syrischen Opposition.
Diese Fanatiker, die hassen den Westen, die missachten alles, was wir hier in den Westen an Lebensart, an Philosophie, an Demokratie und so. Schauen Sie sich mal die Bilder an. Alleine die Gesichter dieser Leute, ihre Bärte, ja, ihre Brüllerei. Man kriegt Angst. Wie kann die deutsche Politik zu diesen Leuten stehen, anstelle sie zu bekämpfen eigentlich? Deutschland wird Opfer. Schauen Sie sich mal die ganzen Flüchtlingsströme.
Der Generalsekretär der deutsch-syrischen Gesellschaft verfügt selbst über Macht und Einfluss im syrischen System. Er ist in der Lage, deutschen Reportern jederzeit eines der raren Pressevisa für Syrien zu verschaffen. Schon lange recherchiere ich über den Syrien-Konflikt, habe mich mit Anhängern und Gegnern Assads getroffen. Aber die Frage, ob Assad Säkularist ist, scheint mir eminent wichtig vor dem Hintergrund der beginnenden Verhandlungen über Syriens Zukunft. Im Herbst 2019 fliege ich nach Beirut. Dort an der renommierten amerikanischen Universität sitzen Forscher, die sich bestens mit der Region und mit dem Assad-Regime auskennen.
Ist Assad religiöser, als man annimmt? Oder muss man, um Assad zu verstehen, das Alawitentum verstehen? Diese kleine religiöse Minderheit in Syrien inmitten einer großen Mehrheit von Sunniten.
Zum alawitischen Glauben müssen Sie wissen, es ist ein Kult. Die Alawiten kombinieren in ihrer Religion Elemente des Islam und des Christentums und der philosophischen Religionen Asiens.
Der Leiter des Fachbereichs für Politologie, Professor Hilal Khashan, ist einer der besten Kenner von Religion und Politik des Nahen Ostens.
Im Gegensatz zu den Anhängern anderer Religionen, sagt Professor Khashan, fielen die syrischen Alawiten nicht durch besonderen Glaubenseifer auf. Und auch von Assad könne man das nicht sagen.
He is not religious.
Schon seit dem Militärputsch von 1966 kontrollieren die Alawiten Syrien und damit die Mehrheit der Sunniten. Es handelt sich dabei nicht um Verfechter einer Lehre, die Anhänger gewinnen will, sondern um einen Zirkel, deren Führungsfiguren eine verschworene Gemeinschaft bilden.
I would call this co-optation.
Ich würde das als Vereinnahmung bezeichnen. Man integriert bestimmte Gruppen ins politische System auf Basis persönlicher Vereinbarungen. Die Betreffenden geben dem Regime ihre uneingeschränkte Unterstützung. Und als Gegenleistung für ihre Loyalität erhalten sie materielle Zuwendungen oder politischen Einfluss.
Der Assad-Familie und ihrem Zirkel geht es also um Macht. Um die zu behalten und um als Angehörige einer Minderheit die Mehrheit der sunnitischen Syrer hinter sich zu versammeln, bedient sich die Familie Assad der jeweils nötigen Ideologien und der dazu passenden Bilderwelten.
Als sich Bashars Vater und Vorgänger Hafez al-Assad 1970 innerhalb des herrschenden Alawitenzirkels nach oben putschte, tat er das auf der damals populären Ideologie des Sozialismus. Dessen tragende Säulen waren Antikapitalismus, Antikolonialismus, Antizionismus sowie die strikte Trennung von Staat und Religion. Und die arabisch-sozialistische Baath-Partei wurde in Syrien zum Träger dieses Modernismus. Ihr Führer war Hafez al-Assad. Sein Sohn Bashar hat ihn darin beerbt.
Assad redet über den Kampf gegen Israel. Assad redet über viele Dinge, spricht über arabischen Nationalismus. Seit der Zeit von Bashar al-Assads verstorbenem Vater ist das syrische Regime dafür bekannt, große Sprüche zu machen, die weit entfernt sind von dem, was sie vor Ort dann tatsächlich tun.
Der Gegensatz zwischen Anspruch und Wirklichkeit zeigte sich in Assads Umgang mit dem arabischen Frühling im eigenen Land.
Als 2011 mit der Arabellion, dem arabischen Frühling, der Säkularismus auf dem Vormarsch war, als auch in Syrien Forderungen nach Freiheit, Gewaltenteilung und Parlamentarismus laut wurden, da habe Assad, um seine Macht zu retten, die Gefängnisse ausgerechnet für radikale sunnitische Islamisten geöffnet.
Hätte Assad nicht die islamischen Fundamentalisten aus den Gefängnissen entlassen, wäre die Militarisierung der Revolte unmöglich gewesen. Er wollte, dass der Fokus verschoben wird, von den Forderungen nach Freiheit und Demokratisierung hin zu einem Kampf gegen den Terrorismus. Und genau das ist Assad auch gelungen. Aus der Revolte gegen ihn wurde Assads Kampf gegen den Terror.
Doch die einmal von Assad gerufenen Geister wollten nicht wieder zurück in die Flasche.
Die radikalen sunnitischen Islamisten wuchsen sich aus zu einer Bedrohung für ihn selbst. Mit Hilfe der Golfstaaten zwangen sie Assads Armee überall zum Rückzug.
In dieser Lage habe er sich von den sunnitischen Dschihadisten abgewandt und den schiitischen Dschihadisten zugewandt, den vom Iran gestützten Kämpfern der Hisbollah.
Es gibt eine Verbindung zwischen dem syrischen Regime und dem Iran. Da die Hisbollah die Hauptrolle dabei spielte, Assad an der Macht zu halten, braucht das Regime die Hisbollah-Kämpfer weiterhin für seinen Krieg. Und die Iraner planen eine ständige Präsenz in Syrien.
Im Beiruter Schiitenviertel beobachte ich ein religiöses Fest mit jungen Aktivisten. Viele von ihnen sind bereit, zum Kampf für Assad nach Syrien zu ziehen. Heute gedenken sie des Todes von Imam Hussein ibn Ali, ihrem Glaubensstifter. Siebzehn-, 18-, 19-Jährige, schwarz gekleidet und in Zweierreihen, defilieren vorbei an der wichtigsten schiitischen Moschee. Vor sich die Fahnen der Hisbollah. Vorbei auch an großformatigen Darstellungen der schiitischen Märtyrer. An erster Stelle ihr Glaubensstifter Imam Hussein in seiner mittelalterlichen Rüstung. Daneben idealisierte, bunt retuschierte Fotos von modernen Hisbollah-Soldaten im Syrienkrieg mit Helm, Kampfdress und Kalaschnikows. In ritueller Trauer um die vor 1400 Jahren verlorene Schlacht von Karbala und die Tötung ihres Hoffnungsträgers Hussein klopfen sich die jungen Männer immer wieder auf die Brust. Ich stoppe einen von ihnen und frage, was junge Hisbollah-Aktivisten dazu bringt, in den Krieg nach Syrien zu ziehen.
Viele denken, dass es in Syrien um den Kampf mit Daesh, dem IS und der Jabhat al-Nusra geht, um einen Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten. Aber das stimmt nicht. Die Hisbollah ist aus einem anderen Grund nach Syrien gezogen. Der eigentliche Grund ist, dass dort Zainab begraben liegt, die Schwester von Imam Hussein.
Wichtige schiitische Heiligtümer befinden sich in Syrien. Angeblich müssen sie geschützt werden. Der Iran und die Hisbollah behaupten, dass, wenn sie nicht nach Syrien gehen, um das Regime von Bashar al-Assad zu unterstützen, dass dann diese heiligen schiitischen Stätten von sunnitischen Aufständischen zerstört werden.
Will be demolished by the Sunni uprising.
Welchen Einfluss der Iran auf die Politik Assads hat, konnte ich selbst erleben, als ich im Frühsommer 2018 endlich ein Visum für Syrien bekam. Nach fast zweijährigen Verhandlungen mit Assads deutschem Mittelsmann, dem Generalsekretär der Deutsch-Syrischen Gesellschaft. Elhamid hatte mich angerufen. Er habe vom Büropräsident Assads grünes Licht erhalten. Ich könne von Beirut aus mit dem Taxi nach Damaskus fahren.
Damaskus, it's beautiful.
Die Fahrt dauert nur wenig mehr als 2 Stunden. 2 Stunden, um vom Frieden in den Krieg zu kommen. Von einer mediterranen Glitzermetropole in eine kriegsmüde Stadt, die äußerlich den arabischen Großstädten der 1980er Jahre ähnelt. Ich kam gerade an, als sich die Schlüsselmomente abspielten, die für Syriens Zukunft entscheidend werden sollten. Die jungen Kämpfer der Hisbollah hatten bereits in der Hauptstadt Damaskus ein Gebiet der Opposition nach dem anderen zurückerobert. Nun ging es um die letzten Enklaven der sunnitischen Dschihadisten, inzwischen in Gestalt des IS. Von früh bis spät rasten russische und syrische Kampfjets über den Himmel und versuchten die verbliebenen beiden Stadtviertel sturmreif zu bomben. Es war die Zeit, als Assad seine engsten Mitarbeiter für die von ihm angestrebte Nachkriegsordnung auswählte und positionierte. Die Zeit, als Teile der Bevölkerung aus ihren angestammten Wohngebieten vertrieben wurden und als das Image geschaffen wurde, weder die verbündeten Russen noch die verbündeten Iraner hätten den Sieg über die Feinde davongetragen, sondern siegreich sei einzig und allein der säkulare Präsident Assad und seine ihm unterstehende syrische Armee. Was ich damals beobachtete, hielt ich in täglichen Notizen fest.
Damaskus, Mai 2018. Im Stadtviertel Yarmouk rücken einige von Assads wenigen verbliebenen regulären Einheiten Straße um Straße den Rebellen näher. Nur wenige der syrischen Soldaten verfügen über Helme. Viele tragen Turnschuhe anstelle von Stiefeln. Schutzwesten fehlen ganz. Ihre Waffen stammen aus alten russischen Beständen. Die Zerstörungen erinnern an Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg. Oft sind die Straßen nur noch in Grundlinien zu erkennen. Dort, wo mehrstöckige Häuserzeilen standen, sind nur noch Trümmer. Hier und da ragt wie eine bizarre Kulisse der ausgebrannte Rest einer Fassade auf.
Von Schuttberg zu Schuttberg weitergelotst von den Soldaten, bewegten wir uns vorsichtig auf die Frontlinie vor. Mein offizieller Begleiter vom syrischen Presseamt erklärte, da hinten beginnt das Schussfeld der Islamisten.
This is as far as you can go. From now on, the sniping begins. This is the religious court of Yarmouk camp.
Von hier aus war das Scharia-Gericht zu sehen, das die Rebellen bis vor kurzem unterhielten. Über dem Eingang prangte noch das Logo der Terrormiliz IS. Ihre Kämpfer waren die letzten, die noch Widerstand leisteten. In einem halb zerstörten Haus hatte der Kommandeur dieses Abschnitts seinen vorgeschobenen Posten eingerichtet. Er zeigte mir den Frontverlauf auf einem ausgedruckten, an die Wand gepinnten Satellitenbild. Der Offizier betonte, es gehe hier nicht nur um Häuserkampf. Hier verlaufe auch noch eine andere Frontlinie, die zum fundamentalistischen Islammodell der Golfstaaten. Aus seiner Sicht begann die Reihenfolge der Geschehnisse nicht damit, dass Assad Islamisten und Dschihadisten aus den Gefängnissen freiließ, sondern damit, dass das Ausland die Islamisten in Syrien unterstützte.
Die arabischen Golfstaaten, Amerika und Israel, die unterstützen alle den Terrorismus. Und diese ausländischen Mächte haben es geschafft, ihre eigenen Stellvertretergruppen hier einzuschleusen, wie den IS. Sie haben ihnen grünes Licht gegeben, in Syrien zu tun, was immer sie wollen. Köpfe abschlagen, zur Strafe Hände amputieren. Sie haben den Zivilisten, die nicht fliehen konnten, ihren wahhabitischen Glauben aufgezwungen. Sobald wir dieses Viertel vollständig kontrollieren, werden Sie sehen, was aus den Kindern wurde, die Sie rekrutiert haben.
Das Viertel und seine Bewohner galten den Militärs als islamisch radikal, als in die Hände des IS übergegangen. Annahmen wie diese machten den Weg frei für ein Gesetz zur Enteignung der Bevölkerung. Das Gesetz Nummer 10.
Häuser und Grundstücke von Menschen, die geflohen und nach Assads Meinung unzuverlässige Bevölkerungsteile sind, dürfen beschlagnahmt und an andere Personen vergeben werden. Es sei denn, dass sie den syrischen Behörden in Monatsfrist Dokumente vorlegen, aus denen ihr Eigentumsanspruch hervorgeht. Diese Bedingung können 6,7 Millionen geflüchtete Syrer im Ausland nicht erfüllen. Somit ist das Gesetz Nummer 10 de facto ein Gesetz zur Enteignung, mutmaßlich zugunsten derjenigen, die Assad als zuverlässige Gefolgsleute betrachtet.
Ayman Susan, der stellvertretende syrische Außenminister, wies diesen Vorwurf mir gegenüber scharf zurück.
Seit dem Beginn des Krieges vor 8 Jahren gibt es schon diese verrückte Desinformationskampagne gegen die syrische Führung und Regierung. In Deutschland spricht man jetzt über ein angebliches Gesetz, das der syrischen Regierung erlaubt, den Grundbesitz von Syrern zu beschlagnahmen, die als Regimegegner aktiv sind. All das sind Falschinformationen, die gegen die Souveränität und die Führung Syriens gerichtet sind.
Die Gespräche mit Offiziellen laufen immer wieder auf dieselbe Darstellung hinaus. Das Assad-Regime sei ein säkulares System, das einen Kampf des Westens gegen den religiösen Terror führe. Wenn ich gar stellvertretend für den Westen, der seine Ideale an die arabischen Golfstaaten verkauft habe.
Nicht-säkulare Strömungen wie Islamismus und Dschihadismus würden allein vom Ausland nach Syrien hineingebracht.
Jaish al-Islam, Fatah al-Sham, wie immer man sie nennt. Namen spielen keine Rolle, denn sie agierten stets wie eine Gruppe. Die unterschiedlichen Namen dienen nur dazu, Geld von unterschiedlichen Gebern zu bekommen. Von Saudi-Arabien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ganz einfach.
Mr. Niyat, Der Mann des syrischen Presseamts begleitet mich auf Schritt und Tritt. Gleich zu Beginn hat er sich als ein Angehöriger von Assads regierender Alawitengemeinschaft vorgestellt. Ohne ihn kann ich weder Interviews führen noch irgendwelche anderen Aufnahmen machen. Jeden Abend will er meine Notizen sehen und daraus entnehmen, ob die Bilanz des Tages für das Regime positiv ausfällt. Sei das erkennbar nicht der Fall, dann sei er gehalten, meinen Aufenthalt in Syrien zu beenden. Allerdings, so macht er deutlich, lasse sich mein Aufenthalt auch für ein angemessenes Trinkgeld von Tag zu Tag verlängern.
Ich bat den Leiter des Presseamts um Gesprächstermine mit Iranern oder Kommandeuren der Hisbollah-Truppen. Er wisse nichts von solchen Truppen, gab er vor. Man habe als syrisches Presseamt zu Vertretern ausländischer Mächte keinen Zugang. Plötzlich stand das Thema Hisbollah regelrecht bei mir im Zimmer.
Ich wurde vom Lärm der Bomben und Raketen fast aus dem Bett geworfen. Am Horizont flackert es immer wieder rot auf. Rechts und links von meinem Hotelbalkon steigen die Leuchtspuren der Abwehrfeuer auf.
العدوان الذي تعرضت له سوريا اليوم يأتي في سياق الاعتداءات المتكررة.
Die Aggression von heute Morgen ist Teil der anhaltenden Angriffe der Israelis gegen die Souveränität des syrischen Territoriums. Die syrische Luftverteidigung hat diese Raketen erfolgreich abgeschossen. Es ist unsere Mission, die syrische Souveränität zu bewahren,
sagte mir der stellvertretende syrische Außenminister Ayman Susan. Und er fügte hinzu,
die Hisbollah trägt dazu bei, die Menschheit zu schützen, indem sie den syrischen Staat im Kampf gegen den Terrorismus unterstützt.
Welche Rolle spielt denn nun die Hisbollah in Syrien? Endlich und nach wiederholten Anfragen an das Presseamt war auch der Großmufti von Syrien zu einem Gespräch bereit.
Badr Eddin al-Hassoun hat in Kairo islamische Rechtswissenschaften studiert und ist offizieller Religionsführer der mehrheitlich sunnitischen Syrer. Vor allem gehört er zu Assads engsten Vertrauten und nimmt an Kabinettssitzungen teil.
Der Sunnit empfing mich in einem mit Rokoko-Möbeln ausgestatteten Saal und beantwortete die Frage nach der Rolle der schiitischen Hisbollah so.
Zwischen 2011 und 2013 gab es in Syrien keinen einzigen iranischen Soldaten oder russischen Offizier, keinen einzigen Hisbollah-Kämpfer. Dann nahmen wir in unserem Land einige Geheimdienstleute fest. Sie stammten aus Europa, Israel und der Türkei. Und wir fanden heraus, dass sie ihre Einsatzzentralen in Jordanien und in der Türkei, in Incirlik, hatten. Das war der Punkt, an dem der syrische Staat um Unterstützung bat. Syrien rief die ganze Welt zur Hilfe. Aber am Ende halfen nur Russland und der Iran. Die EU-Staaten und die USA haben uns in diese Allianz mit dem Iran hineingezwungen. Sie haben die Hisbollah und den Iran zu uns hineingetrieben.
Und dann sagte er etwas, was offensichtlich auch den AfD-Delegationsleiter Christian Blecks fasziniert hatte.
Bashar al-Assad ist säkular orientiert. Doch statt sich bei Assad zu bedanken, was haben die EU und die USA getan? Sie haben ihm 350.000 Dschihadisten nach Syrien geschickt. Aber ich sage, in Syrien brauchen wir keine religiösen Philosophien. Jeder Staat sollte säkular orientiert und für seine Staatsbürger da sein.
Ich weiß nicht, wie viele sunnitische Großmuftis Sie kennen, die also die Trennung von Staat und Islam fordern. Ich kenne nur ihn.
Offenbar ist das syrische Presseamt genervt von meinen ständigen Fragen nach den iranisch-religiösen Bündnispartnern.
Und so fütterten sie mich mit Informationen über säkulare syrische Parteien.
Volksfront für Wandel und Freiheit. Bewegung arabischer Sozialisten. Arabische Demokratische Einheitspartei, Partei der Einheitssozialisten.
Es gibt gehörig Wahlen, gelebten Parlamentarismus und echten Pluralismus. Das Schlüsselressort für nationale Versöhnung hat Präsident Assad der syrischen sozialnationalistischen Partei SSNP erteilt. Nach der de facto Neutralisierung der vormals staatstragenden Baath-Partei, die für einen Großteil der Bevölkerung nicht mehr akzeptabel war, präsentiert man mir den neuen innenpolitischen Hoffnungsträger, den langjährigen Oppositionellen und SSNP-Chef Ali Haidar.
Ich wurde als Chef einer politischen Oppositionspartei an die Spitze dieses Ministeriums berufen. Deshalb kenne ich sehr gut den Unterschied zwischen echter Opposition und Terrorismus. Das Ministerium für nationale Versöhnung glaubt an eine politische Lösung. Und jeder syrische Bürger auf dem Gebiet des syrischen Territoriums ist für uns ein Partner. Wir schließen niemanden aus.
Lange hat die SSNP ein Schattendasein geführt. Im Gegensatz zur Assads Baath-Partei, die eine großarabische und sozialistische Ideologie verfolgte, setzt die SSNP auf eine großsyrische und nationale. Assads Mutter war schon Sozialnationalistin in der SSNP.
Und nun beauftragte Assad diese Partei damit, oppositionelle Kräfte einzubinden und das zerrissene Syrien wieder zu einer Nation zusammenzuführen.
Also einmal beteiligt sie sich nicht in irgendeiner Weise an den bewaffneten Kämpfen. Sie ist säkular. Sie hat aus allen Schichten Angehörige. Sie ist im ganzen Land vertreten.
Karin Leukefeld, Syrien-Korrespondentin.
Sie ist in den 1930er Jahren gegründet worden, eigentlich noch vor der Baath-Partei. Und sie ist, vertritt auch eine Position, die ja die ganze Region mit einbezieht, also auch im Libanon sehr stark ist. Wenn man hier eine Veränderung will, dann muss man auf jeden Fall die vorhandenen Oppositionsparteien mit einbeziehen. Und die SSNP ist im Parlament vertreten. Sie ist bei den Wahlen angetreten. Und sie genießt großen Respekt.
Auch Christian Blecks, der Abgeordnete der AfD, hat Ali Haidar bereits besucht.
Syrien hat Wahlen. Also Syrien ist sicher keine Demokratie in unserem Sinne, aber es gibt dort Wahlen. Es gibt dort Parteien und es gibt dort Wahlen. Und zum Beispiel der Dr. Haidar, der ist da als Opposition in der Regierung drin. Für nationale Versöhnung ist er eingesetzt worden.
Ali Haidar, der SSNP-Chef und Leiter der Kommission für nationale Versöhnung, ist ein ergrauter, aber jungenhaft wirkender Mann, der einen lockeren Eindruck macht. Das Jackett hat er abgelegt, die Ärmel seines blauen Oberhemds aufgekrempelt. Er wirkt uneitel und humorvoll. Ein Macher, der es mit dem Protokoll nicht allzu genau nimmt.
Um die Versöhnung zu erreichen, haben wir die Terroristen klassifiziert, sämtliche bewaffnete Fraktionen. Wir unterscheiden zwischen Syrern und Nicht-Syrern. Die Ausländer unter ihnen werden früher oder später das Land verlassen. Deshalb sind sie nicht Partner beim Versöhnungsprozess. Alle Syrer hingegen betrachten wir als Mitwirkende an diesem Prozess.
Wie aber lässt sich Versöhnung erreichen? Wenn das Regime, wie aus den Untersuchungsberichten der UN hervorgeht, tatsächlich systematisch Massenmord betrieben hat.
Laut Amnesty International hat der Konflikt bis Ende 2017 mehr als 400.000 Todesopfer gefordert. Mehr als 11 Millionen Menschen sind Binnenvertriebene oder leben als Flüchtlinge im Ausland. Seit dem Aufstand 2011 sind in syrischen Gefängnissen wie Saidnaya fast 18.000 Gefangene hingerichtet worden. Syrische Menschenrechtler sprechen sogar von 50.000. Bisher ist niemand dafür zur Verantwortung gezogen worden. Während der Leiter der Kommission für nationale Versöhnung redete, während er stellvertretend für das Regime die Vorwürfe von Folter und systematischen Morden zurückwies, fiel mir das schwarz-weiß-rot gehaltene Parteilogo in einer Vitrine auf. Es besteht aus einem Kreuz, das mir als Deutschem nur allzu bekannt vorkam.
Dem Internetauftritt der syrischen sozialnationalistischen Partei ist zu entnehmen, dass es sich bei dem Logo um ein Hakenkreuz handelt. Und dass sie 1932 von Antun Sadeh, einem syrischen Christen, gegründet wurde, der Deutschlehrer war. Mit ihrer großsyrischen Ausrichtung bezieht die SSNP auch den Libanon mit ins Staatsgebiet ein. Dort unterhält sie ihr eigentliches regionales Hauptquartier. Ihre Mitglieder sind vor allem Christen, aber sie ist auch offen für andere Religionen. Denn, so wird betont, man betrachte alle Religionen als integralen Bestandteil eines künftigen Großsyrien.
Nach einer Woche Aufenthaltsverlängerung auf Tagesbasis ließ das syrische Presseamt erkennen, man wolle nun einen Schlusspunkt setzen. Was hat es mit der von Assad protegierten Versöhnungspartei SSNP auf sich? Welche Rolle können die Sozialnationalisten beim geplanten Versöhnungsprozess und bei der Neugestaltung Syriens tatsächlich spielen? Dieser Frage gehe ich im Herbst 2019 in Beirut weiter nach. Hier, in der libanesischen Hauptstadt, befindet sich die regionale Großzentrale der pansyrischen Partei. Von außen wirkt das regionale Hauptquartier der syrischen Sozialnationalisten abweisend. Die Zufahrtsstraße ist zu beiden Seiten von einer bewaffneten Parteimiliz abgesperrt. Als Autosperre dienen schwarz-weiß-rot gestrichene Kanister, auf denen die Fahne der SSNP prangt. Das Logo der Versöhnungspartei ist, das wird auch auf den zweiten und dritten Blick nicht anders, ein Hakenkreuz. Doch während die Grundfarbe der NSDAP-Fahne rot und das Hakenkreuz schwarz ist, verhält es sich bei der SSNP-Fahne umgekehrt. Auf schwarzem Grund leuchtet das rote Hakenkreuz in einem weißen Kreis. Die Kommunikationsabteilung der Partei scheint an Presseterminen mit ausländischen Journalisten zunächst nicht interessiert. Doch als man hört, dass ein Deutscher vor der Tür steht, begrüßt mich Mayen Hamier, der Kommunikationschef der Partei, wie einen alten Bekannten. Man habe mit den Deutschen sehr viel gemeinsam.
Wenn Sie sich nur die Parteifahne hier ansehen, sie ähnelt der alten deutschen Nationalfahne mit dem Hakenkreuz der Nationalsozialisten.
Der Parteisprecher freut sich, hebt noch andere Gemeinsamkeiten hervor, die uns seiner Meinung nach verbinden, und liefert dafür ein Beispiel. Die Parteihymne der syrischen Sozialnationalisten, die Syrien über alles stelle, so wie im Lied der Deutschen Deutschland über alles gestellt werde. Zu den Gemeinsamkeiten gehöre auch, dass man wie die Deutschen unter Verleumdungen zu leiden habe. Welche Verleumdung meint er?
Den deutschen Nationalsozialisten wurde ja vorgeworfen, Hass zu schüren und den Holocaust bewirkt zu haben. Aber das war nichts als Propaganda. Genauso werden wir heute beschuldigt, Terroristen zu sein. Deutschland ist auf aggressive Weise angegriffen worden. Dabei haben die Nationalsozialisten nichts anderes versucht, als dem deutschen Volk seine Würde zurückzugeben. Der Unterschied zwischen den deutschen Nazis und uns besteht vielleicht darin, dass sie sich in ihrer Vision auf Deutschland beschränkten. Für uns geht es um die gesamte, auf viele Länder verteilte syrische Nation.
Wie die deutschen Nazis sei man bewaffnet. Man unterhalte auch eine schlagkräftige paramilitärische Organisation. Eine eigene bewaffnete Miliz.
Wir haben überall auf dem gesamten Territorium Syriens gekämpft. Wir standen dabei an vorderster Front, zusammen mit der syrischen Armee. Und wir kämpfen in Syrien Seite an Seite mit der Hisbollah. Auch wenn die Hisbollah eine religiöse Partei ist und wir Säkularisten sind. Aber die Hisbollah geht gegen die Israelis und gegen die sunnitischen Fundamentalisten vor. Wir haben also dieselben Feinde. Wir führen denselben Kampf gegen Israel und den Islamischen Staat, gegen Al-Nusra und die anderen Terrorgruppen. Wir sitzen im selben Boot, trotz unserer Unterschiede.
Aber sie haben keine eigenständige Miliz. Sie haben also immer nur lokal ihre eigenen Dörfer verteidigt und dafür auch große Opfer gebracht.
Hatte mir die Syrien-Korrespondentin über Skype zur SSNP gesagt.
Aber sie haben nicht angefangen, eine eigene Miliz aufzubauen, die alles übernimmt.
Was verbindet eine säkular auftretende Partei wie die syrischen Sozialnationalisten mit den islamisch-religiösen von der Hisbollah, frage ich Hamir. Als Gesprächspartner empfiehlt mir der Kommunikationschef einen der SSNP angeschlossenen christlichen Geistlichen. Der etwa 60-Jährige erscheint im Ornat, wie es die Amtsträger der evangelisch-presbyterianischen Kirche zu tragen pflegen. Schwarzer Anzug, weißer Kragen.
Was wir bei Christen und Schiiten vergleichen können, ist die gemeinsam erlittene Gewalt. Bei den Christen ging sie von den Juden aus, bei den Schiiten von den Sunniten, also von denen, die damals die Sunniten führten.
Der Pastor möchte anonym bleiben, deshalb nenne ich ihn Paulus. Für Schiiten wie Christen und auch für die säkular orientierten Christen der SSNP, betont Pastor Paulus, stünden die Märtyrer ganz vorne an. Nicht die sunnitischen, nicht die schiitischen Dschihadisten, sondern die Sozialnationalisten hätten die erste Selbstmordattentäterin losgeschickt. Das war 1985 und die hieß Sana Mohaitli.
Sana was a symbol.
Sana wurde zum Symbol. Sie fuhr ein Auto mit Sprengstoff in eine israelische Sperre und brachte sich dann selbst zur Explosion. Sie ist ein Symbol dafür, wie man diesem Volk gegenüber Widerstand leisten kann. Das war eine Rache und das jagte den Israelis Angst ein.
So can we consider her a martyr?
Of course.
That's very important because we always compare with jihadi, but it's important
we consider her as a martyr, yes?
Dank der 17-jährigen Sana, erklärt Pastor Paulus, sei es den syrischen Sozialnationalisten sogar gelungen, in der Region eine Technik einzuführen, die noch heute viele weitere Selbstmordattentäter kopieren. Sana verlas vor einer Kamera ein politisches Testament.
17, 18 Personen taten hinterher genau dasselbe wie sie, nahmen vorher einen Film auf und sagten, danach werdet ihr das veröffentlichen.
And after we make this operation,
wir nennen so jemand auf Arabisch Shuhada.
We call it in Arabic Shuhada.
Solche Menschen sind für ihr Land und für ihren Glauben gestorben.
For their what they believe.
In Sana Mohaitlis Abschiedsvideo beschwört der Teenager ihre Angehörigen, nicht um sie zu trauern. Denn in dem Moment, da ihr Blut die Erde des Südlibanons tränke, breche sie auf.
In eine große Zukunft. Ein unbeschreibbares Glück. Mein auf der Erde zersprengter Körper wird im Himmel wieder zu einem Leib zusammengefügt.
Während der Aufnahme sitzt die 17-Jährige in Tarnuniform und Barett vor dem Logo der SSNP. Für sunnitische Dschihadisten und die schiitische Hisbollah ist die jungfräuliche Braut des Südens Kult. Präsident Assads Vater und Vorgänger feierte die Tat in einer Rede und empfahl sie der Jugend als Vorbild.
Die Märtyrer sind sicherlich die wertvollsten unter den Menschen.
Die Märtyreroperation, das Selbstopfer, sagt Pastor Paulus, sei auch heute noch die schärfste Waffe im Kampf gegen die Feinde Großsyriens. Auch im Kampf gegen die sunnitischen Dschihadisten von IS, Al-Nusra und Al-Qaida?
Natürlich. Schon viele haben gewartet, bis sie an der Reihe waren. Und viele warten noch.
And still waiting.
Bereits 1985 sprach die syrische sozialnationalistische Partei von Märtyrertum.
Der Politologe Hilal Khashan von der amerikanischen Universität in Beirut.
Aber sobald man davon spricht, spricht man bereits in religiösen Konnotationen. Das, was ein Märtyrer für sein oder ihr Märtyrertum erwartet, ist eine himmlische Belohnung.
Das heißt, das syrische Regime benutzt Begriffe wie Märtyrertum, Opfertod, Himmel oder Paradies. Die Selbstinszenierung Assads auf dem Gemälde und die SSNP sind dafür nur Beispiele. Assad bedient sich stets derjenigen Weltanschauung, die ihm für das jeweilige Ziel am passendsten erscheint, schließe ich aus meinen Recherchen. Und um gegen den Westen mobil zu machen, eignet sich nicht so gut wie religiöser Fanatismus. Der Wissenschaftler Hilal Khashan verweist mich auf eine Predigt des Großmuftis von Syrien aus dem Jahr 2011.
In dem Moment, in dem die erste Rakete Syrien trifft, werden alle Söhne und Töchter Syriens und Libanons sich aufmachen und danach streben, Märtyrer zu werden. In Europa und auf dem Boden Palästinas. Ich sage zu Europa und den USA, wir werden Leute aktivieren, die nach dem Martyrium streben. Und es wird sich um Leute handeln, die sich schon unter euch befinden.
Derselbe Mann, der mir gegenüber von Assads Säkularismus sprach, zeigt sich auf diesem Video gleich zu Beginn der Arabellion in Syrien nicht freundlich und konziliant. Der Großmufti gestikuliert und droht westlichen Staaten, falls sie den syrischen Aufständischen militärisch helfen sollten.
Von nun an gilt Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und derjenige, der zuerst zugeschlagen hat, ist der Ungerechtere. Und ich sage zu allen Arabern und zu allen Menschen, Denk nicht, dass diejenigen, die dann zu Märtyrern werden in Frankreich, Großbritannien oder den USA, dass diese Menschen dann Araber oder Muslime sein werden.
Nicht nur Araber und Muslime will der Großmufti als Märtyrer sehen, sondern auch Europäer, Christen, Säkulare. Wofür, frage ich mich, sollen die sich alle in die Luft sprengen? Für Jesus Christus? Für Allah? Für den schiitischen Märtyrer Hussein? Für Husseins Schwester Zainab? Oder doch eher für Bashar al-Assad, der sich auf offiziellen Ölgemälden zum Gottessohn und seinen Vater zu Gottvater stilisieren lässt? Der Politologe Hilal Khashan hat noch eine andere Erklärung, weshalb junge Menschen zum Selbstopfer aufgefordert werden. Nicht um Bashar al-Assad gehe es, sondern schlicht um die regionalen Interessen des Iran.
Eines der Ziele der iranischen Revolution von 1979 war, die Revolution auszuweiten und das Schiitentum zu verbreiten und damit den iranischen Einfluss in der Region. Mehr als 2 Millionen Schiiten wurden schon in Syrien eingebürgert. Sie stammen aus dem Irak, sogar aus Afghanistan und dem Iran. Und einige libanesische Schiiten haben die doppelte Staatsbürgerschaft erhalten, syrisch-libanesisch. Der Wandel der Bevölkerungsstruktur in Syrien ist zu offensichtlich, um ihn zu ignorieren.
Da passt Gesetz Nummer 10, das die Enteignung regelt und den Bevölkerungsaustausch möglich macht zugunsten derer, die Assad als zuverlässige Gefolgsleute betrachtet.
Was hält der AfD-Delegationsleiter Christian Blecks davon, dass gerade der syrische Großmufti zu Märtyreroperationen aufruft?
Wir werden die Märtyrer-Aspiranten vorbereiten, die sich bereits unter euch befinden. Solltet ihr Syrien oder...
Ja, er hat ja sogar recht gehabt. Schauen, was passiert ist. Frau Merkel hat die ganzen Islamisten 2015 ins Land gelassen und seitdem haben wir hier Anschläge. Das sind aber nicht seine Leute. Aber natürlich hat er, so gesehen, prophetische Gaben gehabt.
Und wie bewertet Blecks die Märtyrer-Operationen der von ihm gelobten SSNP? Ich lese ihm zunächst den Text der Abschiedsbotschaft Zana Muhaitlis vor.
Was sagt Ihnen sowas?
Ja, als aufgeklärter Mensch, Naturwissenschaftler, werden Sie verstehen, dass ich für sowas, dass das überhaupt nicht nachvollziehen kann, so etwas. Überhaupt nicht. Allerdings muss ich zur Kenntnis nehmen, dass es offensichtlich Menschen gibt, die diese Beweggründe haben. Und da muss ich doch aber eins tun. Ich muss natürlich darauf aufpassen, dass ich solche Leute nicht auf meine Bevölkerung lasse.
Dann sage ich Blecks, dass es sich bei der Attentäterin nicht um eine Islamistin handelt, sondern um eine syrische Sozialnationalistin.
Also die Partei selber ist panarabisch, ja? Das sind also säkulare Nationalisten, so, wenn sie das so wollen, ja? Das heißt, die Frau hat sich dann also aus nationalistischen Gründen wohl, als Araberin wohl anscheinend, dann vermutlich dann in den Tod gestürzt. Auch das kann ich nicht nachvollziehen in dem Fall, ja? Ich weiß aber auch nicht ganz konkret, in welcher Bedrohungslage oder so sie das gemacht hat. Ich wüsste nur nicht, dass auf deutschem Boden Terroranschläge von dieser Partei verübt worden sind. So. Aber was wir sehr wohl haben, dass von Islamisten Terroranschläge veranstaltet wurden, ja, verübt wurden. Ich wüsste auch noch nicht, dass diese Partei meine Lebensweise oder ihre Lebensweise, unsere Lebensweise bedroht, indem sie also sich die Frauen knechten will.
Also außer diesem einen Fall ist mir nichts bekannt, wo das vertreten oder angewandt worden ist.
Sagt auch Karin Leukefeld, die Syrien-Korrespondentin.
Also ich denke, dass im 21. Jahrhundert ist diese Partei durchaus angekommen. Alle Gesprächspartner, die ich kenne, die vertreten auf jeden Fall eine politische, klare Linie. Und ich denke nicht, dass es also im Programm sozusagen aufgenommen ist.
Die SSNP hat sich nicht distanziert. Weder von Sana Mohaidli noch von anderen Dschihadisten und Attentätern. Im Gegenteil, sie beruft sich auf ihr Beispiel.
Bald nach unserem Gespräch überrascht mich Karin Leukefeld mit einer E-Mail. Die Passagen über die SSNP und deren Selbstmordattentate möchte sie aus dem Gespräch gestrichen haben. Als ich das ablehne, weil das journalistischen Standards nicht entspricht, will sie das gesamte Interview zurückziehen. Außerdem legt sie einen Artikel der Jungen Welt bei, in dem sie mit dem SSNP-Chef und Leiter der syrischen Versöhnungskommission gesprochen hat. Rechtzeitig, bevor diese Sendung ausgestrahlt wird.
Selbstmordattentate. Steht das in Ihrem Programm?
Nein. Aber erinnern Sie sich an die japanischen Kamikaze-Flieger? Es ist wahr, wir hatten Mitglieder, die sich in der israelischen Armee in die Luft gesprengt haben, die Palästina und den Südlibanon besetzt hielt. Diejenigen, die das getan haben, waren Parteimitglieder im Südlibanon und sie kämpften mit ihrer Aktion gegen die israelische Besatzungsarmee. Ja, es ist richtig, wir tun das. Und wir sind stolz darauf.
Und Leugefelds Frage, ob das Hakenkreuz seiner Partei an das der deutschen Nationalsozialisten erinnert, beantwortet der Minister so.
Natürlich nicht. Diese Partei wurde 1932 gegründet. Das war vor der Machtübergabe an die Nazis. Unser Symbol nennen wir aber Suba. Es bedeutet Wirbelwind. Und es ist ein syrisches Symbol, das 4000, 5000 Jahre alt ist. Sie können es heute auf vielen alten Kulturstätten in Syrien und in unserer Region sehen. Es hat nichts mit der deutschen Nazi-Partei zu tun.
Allerdings lässt der syrische Minister eines unerwähnt. Die deutschen Nationalsozialisten firmierten bereits seit 1920 unter dem jahrtausendealten hakenkreuzförmigen Symbol. 11 Jahre bevor die syrischen Sozialnationalisten gegründet wurden.
Ayman Mahana ist Leiter der Samir Kassir Stiftung für Journalismus und Meinungsfreiheit und Dozent an der St. Joseph Universität in Beirut und Spezialist für die politischen Gruppierungen in der Region. Wie sieht er die von Assad als Versöhnungspartei protegierte SSNP?
In den 1930er Jahren entwickelten sich hier Parteien, die von den deutschen Nazis inspiriert waren, darunter auch die syrische sozialnationalistische Partei. Ihre Grundidee besteht in der Überlegenheit der syrischen Rasse, einem ausgeprägten Antisemitismus und einer starken säkularen Identität, die alle religiösen oder konfessionellen Zugehörigkeiten aufhebt.
Mahana hält die SSNP für eine Partei, die vom Assad-Regime benutzt wird, um sich hinter dieser Fassade neu aufzustellen. Und wie das Assad-Regime in Syrien, seien die syrischen Sozialnationalisten auch im Libanon für ihre Brutalität gegen Andersdenkende bekannt, die selbst für libanesische Verhältnisse ungewöhnlich sei.
Sie verüben hier viele körperliche Angriffe auf Journalisten und Demonstranten. Und nicht zuletzt rühmt sich ein prominentes Mitglied der SSNP immer noch, dass er 1982 an der Ermordung von Bashir Gemayel, einem von uns gewählten Präsidenten, beteiligt war.
Systematischer Massenmord, Antisemitismus. Enteignungen von Privateigentum für falsche Gesinnung, das Ideal von Opfertod und Selbstopfer, Jugendliche, die zum Märtyrertum bereit sind. Syrien erscheint als neues anti-westliches Erfolgsmodell, zumindest aus Sicht des Iran und Russlands. Vermeintlich Linke, eindeutig Rechte, schiitische Dschihadisten, selbst erklärte Säkularisten, wie um Himmels Willen passt das alles zusammen?
Well, it smells like fascism, it looks like fascism, it tastes like fascism. Then probably it is fascism.
Assads neues syrisches Reich. Ein Feature über Gläubige, Märtyrer und Nazis. Von Mark Turner. Es sprachen der Autor und Sigrid Burgholder sowie Daniel Berger, Hüseyin Michael Cirpici, Therese Hämer, Nils Kretschmer, Andreas Laurenz Meyer und Heiko Obermöller. Technische Realisation Matthias Fischenich und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Leila Margareta Jafarian. Regie Martin Zöker. Redaktion Dorothea Runge. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2020.